Ja, herzlichen Dank ans Lobpreisteam, dass ihr uns so in eine übernatürliche Dimension hineingeführt habt. Und das führt uns eigentlich auch zum Thema von heute Morgen, das ich mitgebracht habe. Ich möchte euch nämlich gerne, und es ist ein absolut abenteuerliches Unterfangen, möchte euch gerne in den ungefähr 35 Minuten vertraut machen mit der Reich-Gottes-Dimension. Und ich sag schon gerade, es ist ein Riesengump, ich weiß das. Deswegen habe ich euch Teilnehmerunterlagen vorbereitet. Genau, ich heb die mal ganz kurz hoch. Merci. Also ihr solltet alle so ein Booklet, so ein Faltblatt haben. Da sind so die wichtigsten Tatsachen drin. Auch all die Folien, die ich zeige, da findet ihr so die wichtigsten Aspekte und eigentlich so richtig los geht's dann ganz am Schluss. Da merkt ihr pünktli, pünktli, pünktli. Und ich mache hier schon ein Angebot. Ihr findet da ganz am Schluss unten in der Fußzeile meine E-Mail-Adresse. Wer mein Manuskript haben möchte zu der Reich-Gottes-Perspektive, zu all den Konsequenzen, was heißt das im Hier und Heute, mit dieser Dimension vom Reich Gottes als Christ, als Christin unterwegs zu sein, dann mail ich dir das gerne. Das, was ich heute bringe, nur schnell zur Orientierung, das umfasst so in diesem Manuskript so ungefähr 6 A4 Seiten. Und die restlichen 24 Seiten sind in ganz verschiedene Perspektiven und Felder hinein. Geht es so um Lebensbereiche, Praxisgebiete, wo diese Reich Gottes Sicht sich entfalten und offenbaren möchte. Und das Abenteuerliche ist jetzt hier heute Morgen, ich möchte in dieser Zeit gerne dich anregen, damit du deine Haltung optimieren oder verändern kannst. Um das geht's. Und ich möchte euch gerne mal eine Folie zeigen. Die wollte ich eigentlich ganz am Schluss zeigen, aber ich zeige sie auch am besten schon mal jetzt gerade hier. Mal schnell schauen. Da. Wer sieht hier eine alte Frau? Gerade aufstrecken. Wer sieht eine junge Frau? Perfekt, super. Meine Absicht ist, dass du auf den ersten Blick gerade beides sehen kannst. Und um das geht's beim Reich Gottes. Wir sehen vor allem immer mal ganz schnell, was hier so sichtbar ist und das menschlich Geprägte. Und ich möchte einen Beitrag leisten dazu, dass dein Blickwinkel breiter wird und mehrdimensionaler, nämlich dass du die Dimension der sichtbaren Welt und die Dimension des schon angebrochenen Reiches Gottes auch wahrnehmen kannst. Das ist das Abenteuer. Wer sieht hier nicht beides? Gut, das ist gar keine Schande, das ist super. Was siehst denn du? Was siehst du denn, die alte Frau oder die junge Frau? Weder noch, genau. Also, die alte Frau, das ist ihr Kinn. Sie hat so ein Spitzkinn und schaut so nach hier, so nach links unten. Siehst du das? Jetzt allmählich. Ja, ist gut, kein Problem. Und die junge Frau, die schaut hier nach hinten. Du siehst hier ihre Augenwimpern. Das ist ihr Ohr. Sie schaut so da nach hinten hin. Kannst du das sehen? Gut, also die alte Frau, das ist ihr linkes Auge, das ist ihre Nase, hier ist ihr Kinn, das ist Smul. Sie schaut hier so in die Richtung. Klappt's? Kommt noch. Genau, aber nur schon mal auf dieser bildhaften Ebene, das ist ja ein berühmtes Switch-Bild. Diesen Perspektivenwechsel, so dieses mehrdimensionale Sehen. Und das möchte ich gern auslösen, heute Morgen gern, dass du da Schritte tun kannst, deine Augen öffnen kannst. Und es ist vor allem nicht ausschließlich jetzt mein Bestreben, wo ich alle Energie reinlege, die mir geschenkt ist, sondern ich möchte das wirklich im Namen vom lebendigen Gott auch tun. Es ist seine Kraft, die Herzen und Sichtweisen ja verändert. Einfach, dass das ganz, ganz klar ist. Aber es ist ein abenteuerlicher Morgen jetzt, was diesen Blickwechsel angeht. Ich möchte es auch ganz persönlich kurz formulieren. Ich weiß noch genau, im Herbst 1990, da, ich habe eine Buchrezension gelesen. Ich lese euch ganz am Schluss ein Gleichnis vor. Das habe ich dort gelesen und das war der Hammer für mich. Und ich habe gemerkt, boah, das stellt meine ganze bisherige Sichtweise von dem, was heißt eigentlich Leben als Christ, komplett auf den Kopf. Und seitdem bin ich mit dieser Reich-Gottes-Sichtweise unterwegs. Und wer immer mich irgendwo erlebt, merkt, das ist Reich-Gottes-Prägung. Und deswegen möchte ich alles daran setzen, dass du an dieser Stelle auch deinen Blick, deinen Horizont, also niemand von uns ist dumm, einfach, dass es klar ist, aber dass du so deinen Horizont erweitern kannst, dass du mehr siehst, mehr wahrnimmst, dass du hindurchschaust auch, durch das Sichtbare. Also, das ist so meine Absicht heute Morgen. Gut. Jetzt, was ich jetzt vorhabe, ist nicht meine tolle Idee, sondern es ist von Jesus geprägt. Ihr findet diese Bibelstelle auch in euren Unterlagen. Ich habe sie dort ausgedruckt aus Matthäus 4,17. Dort heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Und jetzt ist spannend, eine Antrittspredigt, da muss man genau mal drauf hören. Weil wenn ein Pastor zum Beispiel seine Antrittspredigt hört, das ist der Herzschlag, das ist so nachhaltig aufs Ganze gesehen, dort schlägt sein Herz, das hat er vor, das beabsichtigt er, das ist seine Handlungsrichtung und so weiter. Und jetzt sagt Jesus, beginnt zu predigen, kehrt um, das heißt, denkt um, fangt an zu switchen, zeige innovativen Geist, mach auf, und jetzt kommt die Begründung, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist der Grund. Und ich bin da ganz pickelhart, auch was Evangelisation und so angeht. Die Absicht ist nicht, dass ich Vergebung erlebe, dass ich Sinn im Leben erfahre, dass ich Frieden ins Herz kriege. Das sind alles schöne Sachen. Aber die christliche Botschaft, die evangelistische Botschaft lautet, wie wäre es mit einem Stück Himmel? Das ist das Angebot. Versteht ihr? Und das sagt Jesus hier, kehrt um, denk um, stell dich auf den Kopf, mach die Augen nochmal richtig auf und die Ohren auch nochmal richtig auf und durchdringe das Sichtbare und mach deinen Horizont auf. Denn, Begründung, Gottes Reich und Dimension, und jetzt sage ich es gerade, was hier wirklich steht, ist jetzt dabei, über die Schwelle zu treten. Und das muss ich eigentlich zeigen. Ich weiß nicht, könnt ihr da hinten die Tür sehen? Genau, ich muss jetzt mal zur Tür gehen. Also so landläufig hat man ja so immer so das Gefühl, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Das heißt, es steht noch so quasi vor der Tür, oder? Aber das Reich Gottes ist mit einem Schritt, ich sag jetzt mal so im Unsichtbaren, und mit dem anderen Schritt ist das Reich Gottes bereits im Hier und Heute. Und deswegen übersetze ich so vom Griechischen her auch in dem Sinne, das Reich Gottes ist jetzt dabei, über die Schwelle zu treten. Also das ist jetzt mal schon ganz, ganz, ganz wichtige Vorbemerkung. Das heißt, wir sehen schon was und merken schon was, denn wir haben diese Antenne auch für das, die Antennen für das. Aber es ist noch nicht alles präsent, noch nicht alles da. Und das wird uns jetzt gleich noch näher beschäftigen, was das eigentlich bedeutet. 150 Mal thematisiert Jesus im Neuen Testament Reich Gottes oder Königreich der Himmel, gibt ein paar verschiedene Bedeutungen. Immer ist dasselbe gemeint. Und deswegen finde ich, lohnt es sich, das jetzt mal genauer anzuschauen, was steckt eigentlich dahinter. So, jetzt gehen wir mal von der alten Frau und Jungfrau hier weg. Das ist jetzt die erste Folie. Wir schauen jetzt zunächst mal unsere Welt an. Unsere Welt ist auch ein Reich. Und das muss ich vielleicht nochmal gerade sagen. Reich hat zu tun mit Machtbereich. Das ist eine bestimmte Dimension. Österreich hat ja noch dieses Reich auch im Namen drin, beispielsweise. Es ist auch ein Bereich, wo Machtverhältnisse definiert werden. Ein Reich wird gelenkt, zum Beispiel durch einen König oder eine Königin. Ein Bereich oder ein Reich hat Grenzen. In einem Reich, auch die Schweiz, wenn die Schweiz auch nicht ein Reich ist, das auch nicht im Namen trägt, aber auch die Schweiz ist ein Gebilde. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Es gibt auch Kräfte, die diesen Machtbereich, und die Macht hat die Schweizer Eidgenossenschaft, wird auch sichergestellt, zum Beispiel durchs Militär beispielsweise. Also es gibt ganz viele Elemente, die definieren, was ist ein Reich. Und jetzt hier der Blick aufs Reich unserer Welt. Das Neue Testament sagt, ich gebe nur ein paar ganz kleine Kostproben, sagt zum Beispiel, also der Fürst dieser Welt, der Feind Gottes, der Satan, ist der Fürst dieser Welt. Diese Welt ist geprägt von Finsternis, von Dunkelheit oder von diesen Aspekten, die ich hier einfach mal so schnell notiert habe, von der Diktatur der Gottesferne, das heißt der Sünde, geprägt von der Selbstherrlichkeit des Menschen. Die große Verführung ja aus dem Paradies, auf den ersten Büchern der Heiligen Schrift, auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift, geprägt von Todvergänglichkeit, weil das eben nicht Reich Gottes ist, sondern Reich des Fürsten dieser Welt oder Reich der Finsternis. Geprägt von Krankheit als Ausdruck von Vergänglichkeit. Geprägt von Streit oder Egoismus. Aber dass wir uns recht verstehen, natürlich hat unsere Welt ganz viel Schönes. An unserer Welt und der Schöpfung kann man einiges ablesen im Blick auf den Schöpfer, der ja dahinter steht. Aber das muss uns hier mal so klar sein. Und Neues Testament spricht auch davon, also Jesus spricht davon, dass der Fürst dieser Welt zum Beispiel ein Mörder von Anfang an ist. Johannes Evangelium, Kapitel 8. Oder Jesus bezeichnet ihn als Vater, das heißt als Ursprung, als Quelle der Lüge, der Illusion, des Gaukelspiels. Im zweiten Korintherbrief, eben da macht Paulus das zum Thema, der Fürst dieser Welt, der den Sinn der Menschen verblendet, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe daheim eine 500-Watt-Lampe. Damit kann ich in stockfinsterer Nacht draußen Rasen mähen, wenn ich wollte. Aber dann liege ich meistens schon im Bett. Aber schau mal in so eine 500-Watt-Lampe rein. Natürlich, das ist ja auch Licht. Aber es ist ein Licht, wenn du da reinschaust, du siehst nichts mehr. Und auch ein paar Minuten später ist es dir wie schwarz vor Augen, oder? Und das ist Verblendung, oder? Und Paulus diagnostiziert, der Fürst dieser Welt verblendet den Sinn der Menschen, sodass sie auch überhaupt keinen Sinn haben, nicht auf Empfang sind, das nicht kapieren, das nicht begreifen. Und es hat nichts mit dem Kopf zu tun, sondern mit dem Herzen, dass sie gar nicht merken, hier gibt es noch eine machtvolle, unsichtbare Dimension, beispielsweise den lebendigen Gott. Also, so viel mal zum Reich dieser Welt. Und ihr merkt, es ist ein Machtbereich. Jetzt schalte ich mal eine Folie weiter. Das habt ihr auch wieder in den Unterlagen, diese Folie. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung zum Reich Gottes. Auch wieder ein Reich, Reich Gottes. wo Gott seine befreiende Herrschaft im Vollsinn offenbart und im Vollsinn lebt. Also Reich Gottes im vollen Sinn. Und das ist ja die Zukunft, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde emporführt, das Reich Gottes. Gott zeigt wirklich seine ganze Herrschaft mit Pauken und Trompeten. Oder wenn wir das Zeitliche gesegnet haben, dann werden wir dem Reich Gottes begegnen. Und da sind alle Fragen geklärt. Und ich gebe mal ein paar Kostproben dazu. Was heißt Reich Gottes im Vollsinn? Zum Beispiel, es herrscht unaussprechliche jubelnde Freude. Ich lese mal eine Kostprobe aus dem Propheten Jesaja. Der wird ja auch der Evangelist des Alten Testamentes genannt. Jesaja 35, Vers 10. Und da könntet ihr euch einfach mal zurücklehnen und euch jetzt mal von dieser Schriftstelle bescheinen lassen. Das einfach mal genießen und mal eine Zeitreise zu machen, einen Zeitsprung. Da heißt es, sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Da braucht's dann keinen Paulus, der sagt, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Das kann man dann völlig vergessen. Denn die Freude an Gott, am Herrscher, am befreienden König des Reiches Gottes ist bleibend da und prägt uns und wird reflektiert auch in unseren Augen. Es gibt kein Leid, keine Krankheit, keinen Tod, kein Geschrei. Offenbarung 21. Oder 1. Johannes 3. Wir werden Gott sehen, wie er ist. Heute reden wir ja miteinander und gegenseitig oder der Markus und ich und noch andere immer sich den Mund fusselig, um, wie Paulus ja immer sagt, Jesus vor Augen zu malen, oder? Und solches Theater und solche Übungen und solche Anstrengungen kann man da völlig vergessen, denn wir werden ihn sehen und wir sehen ihn, wie er ist. Der Böse ist völlig vernichtet, der Feind Gottes, Offenbarung 20. Es wird in jeder Hinsicht Freiheit herrschen. Und Gott wird eine kosmische Siegesparty, das ist jetzt mein Begriff, eine kosmische Siegesparty, ein großes Fest geben für Bibelkennerinnen und Bibelkenner, das Hochzeitsmahl des Lammes. Aber ich mag kosmische Siegesparty eigentlich noch sehr gern. Eine Kostprobe auch aus dem Propheten Jesaja. Oh, das ist so gut. Zukunftsmusik tönt da. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben. Mit feinsten Speisen und besten Weinen. Ich muss seit ein paar Jahren ein bisschen auf meine Linie achten. Muss ich dann nicht mehr. Da braucht es auch kein blaues Kreuz wegen Suchtproblematik und solchen Sachen. Also wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Und jetzt kommt's und merkt ihr so ein bisschen die Reich-Gottes-Melodie. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt im Reich dieser Welt. Er wird den Trauerflor zerreißen. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk. Wir sind hier und heute sein Volk mit vielen anderen Christinnen und Christen. Aber es ist auch wie eine Schande auch, in dieser Welt sich als Christ und Christin erkennen zu geben. Und dort wird er die Schande von seinem Volk wegnehmen, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, ist eine Zeitreise. Bei Gott gibt's keine Zeit. Das ist so mega spannend. Und deswegen im Hier und Heute sagt schon der Jesaja, und da wird man dann sagen, er, der Herr ist unser Gott. Und eben, im Hier und Heute, hineinversetzt in die Zukunft oder in der Zukunft rückblickend, wird man sagen, auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Das tun wir im Hier und Heute auch. Und wir werden rückblickend sagen, auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Und er hat uns aber jetzt die komplette Rettung gebracht. Nun, wir haben nicht vergeblich gehofft, werden wir dann sagen, rückblickend. Halleluja. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist im Vollsinn. Wahnsinnig, diese. Merkt ihr jetzt, wie die alte Frau und junge Frau. Also das schon im Blick haben und noch im Hier und Heute sein und switchen, es ist auch schon Realität, kostprobenmäßig. Ja, genau. Es wird vollkommene Gemeinschaft und Harmonie herrschen, gibt keinen Krieg und keinen Streit mehr, auch Prophet Jesaja. Gott wird alles neu schaffen, das sagt Jesus in der Offenbarung. Gerechtigkeit wird herrschen, etc., etc. Das also mal ganz kurz der Blick auf den Himmel, also auf das Reich Gottes. So, und jetzt passiert was ganz Phänomenales. Und das ist jetzt Evangelium. Das ist Evangelium. Nämlich, das seht ihr auch in euren Unterlagen, mit dem Kommen von Jesus bricht Gottes befreiende Herrschaft in diese Welt ein. Und mit Weihnachten, kommt er dann auch bald wieder, mit Weihnachten beginnt das Reich Gottes Fuß zu fassen. Und ich sage dem im Bild auch gerne so, unsere Welt ist auch wie unter einer Käseglocke, wo es auch muffelt und stinkt. Und einfach so ein bisschen abgestandene Luft auch so ist. Und dort klopft Gott ein Loch in diese Käseglocke. Ist uns allen bewusst, genau. Ist nicht einfach ein schriftdeutscher Begriff, genau. Genau. Und Gott haut dort ein Loch rein. Und schafft jetzt mit Jesus einen Brückenkopf seiner Herrschaft in diesem Reich der Finsternis. Und dieses kleine graue Kreisli, das würde ich jetzt gerne ganz kurz mit euch anschauen. Also da an Weihnachten ist der Moment, die Tür geht auf und das Reich Gottes tritt über die Schwelle. Und jetzt, ist euch das schon mal aufgefallen? Es gibt ja dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber das ist nichts mit der stillen Nacht. Das ist gar nichts mit der stillen Nacht. Das ist so in dem Lied. Also in Tat und Wahrheit geht's unglaublich militaristisch zu. Da in dem Kuhdorf Bethlehem. Wäre wirklich ein Kaff gewesen. Kein großer Name. Und dort wird Jesus Christus geboren. Und ist euch schon mal aufgefallen? Da war plötzlich bei dem Engel, der da zu den Hirten redet, war da plötzlich die Menge der himmlischen Heerscharen. 1990, habe ich ja vorhin gesagt, da ist bei mir, das hat ganz viel auf den Kopf gestellt, in meiner Haltung und Sichtweise. Da habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, worum es eigentlich bei Weihnachten wirklich geht. Und ich durfte predigen und habe mir schon da gedacht, auch im 1990, worüber predigen, es begab sich zur Zeit von Kaiser Augustus. Also was gibt's da eigentlich schon Neues? Und da bin ich hängen geblieben an diesen Heerscharen. Und versteht ihr, die Heerscharen, das sind die himmlischen Soldaten und nichts anderes. Und warum denn in diesem Kuhdorf Bethlehem und die pausbäckigen Engeli, die man sich ja mal so vorstellt, die da so herumschweben und herumsausen und die lieben netten Hirten da mit ihren Schöfli und plötzlich da die himmlischen Soldaten. Und da war mir sofort klar, was los ist. Das ist nämlich ein Aufeinandertreffen von Machtbereichen. Und versteht ihr, das Reich dieser Welt, und das ist jetzt wichtig, dieser Begriff vom Reich, und das Reich Gottes, das sind machtvolle Dimensionen. Aber immer so, dass das Reich Gottes triumphiert. Und das Reich Gottes bläst seit Weihnachten dem Herrscher dieser Welt den Marsch. Und seit dann beginnen mit Jesus. Wir sind jetzt hier. Beginnen mit Jesus. Und wo Jesus aufkreuzt, beginnen plötzlich die Uhren anders zu ticken. Das ist hochfaszinierend, hochspannend. Zum Beispiel Matthäus 4. Jesus Christus tritt als Sieger auf den Plan. Die Auseinandersetzung in der Wüste zwischen dem Herrscher dieser Welt, dem Fürst dieser Welt und dem König des Reiches Gottes, Jesus Christus. Und Jesus tritt als Sieger auf den Plan und ist auch der Sieger gegenüber dem Feind Gottes. Oder ganz viel ist ja das Thema, dass Jesus Christus Dämonen rausschmeißt. Dämonen sind Helfershelfer vom Fürst dieser Welt. Hochinteressant ist, nur als Kostprobe schnell, Matthäus 12, dass Jesus sagt, an dem, dass ich die Dämonen rausschmeiße, austreibe, merkt ihr ja, dass das Reich Gottes jetzt dabei ist, über die Schwelle zu treten. Das sagt Jesus dort. Das Reich Gottes wird zum Thema, anlässlich des Rauswurfs der Dämonen. Also, merkt ihr, das Ganze, die Evangelien sprechen von diesem Machtkampf und dieser Auseinandersetzung und immer mit dem Akzent, das Reich Gottes beginnt sich jetzt durchzusetzen. Das ist so spannend. Und jetzt, ganz kleine Klärung. Was ist Evangelium? Wir sagen immer so schnell, ja, gute Nachricht. Ja, finde ich aber ein bisschen billig. Wenn ich jemanden mit guten Wünschen eindecke, ist das ja auch gute Nachricht. Oder jemandem am Hals falle. Aber es ist nicht einfach nur gute Nachricht, sondern es ist gute Nachricht, weil es ist Siegesnachricht. Das ist der Akzent von Evangelium. Es ist die Nachricht vom Sieg. Und da auch im alten Griechenland, ich weiß nicht genau die Story, aber irgendwo gab es da so einen Krieg und dann ist da einer heimgelaufen und hat Evangelium verkündet, nämlich wir haben gesiegt. Also Evangelium ist die Nachricht vom Sieg und nichts anderes. Auch nicht einfach Trostnachricht oder wie schön und ich und der Heiland und so. Also verständlich, ja. Ich übertreibe vielleicht ein ganz klein bisschen. Aber es ist nicht einfach nur so was Schönes. Es ist die Nachricht vom Sieg. Und dabei geht es um den Sieg vom Reich Gottes. Im Reich dieser Welt. Das ist das Thema vom Evangelium. Dann haben wir zum Beispiel nur noch ein, zwei kleine Kostproben. Der junge Mann von Nain wird von den Toten auferweckt. Und hochspannend, wie die Leute reagieren. Die haben es gerade intuitiv geschnallt, indem sie nämlich sagen, Gott hat sein Volk heimgesucht. Ja, ganz genau. Kostprobe vom Reich Gottes. Wir haben ja hier auch gesehen, kein Tod mehr. Und hier mit Jesus all diese Kostproben, schon diese Appetizer, diese man sieht schon was, man merkt schon was, man spürt schon was. Versteht ihr? Und die Leute haben das total kapiert. Also hier, Reich Gottes kommt in Kontakt mit dieser Welt und Gott bricht sich Bahn. Gott hat sein Volk heimgesucht. Das heißt, daheim aufgesucht. Und der Jesaja, der hat noch gejammert in Jesaja 63. Ich kann das nur antönen. Also ihr merkt, boah, es ist so viel drin in der Heiligen Schrift zum Reich Gottes. Und Jesaja jammert noch in Jesaja 63. Herr, dass du doch die Himmel zerreißen würdest und herabfahren würdest und unseren Feinden den Garaus machst. Und hier mit Jesus passiert's. Den Himmel zerreißen, oder? Und jetzt Reich Gottes beginnt Fuß zu fassen im Reich dieser Welt. Und noch etwas. Ist es schon mal aufgefallen? Ich sag dem so, der festliche Vorgeschmack im Neuen Testament. Habt ihr schon mal gemerkt, wie viele Brotspeisungen, also und Hochzeitsmähler und Abendmähler und die ganze Esserei, die Jesus immer wieder so anzettelt, oder? Das ist genau das, der festliche Vorgeschmack, das Fest. Jesus sagt seinen Jüngern auch, jetzt ist keine Zeit zum Fasten, denn der Bräutigam ist da, ich bin da, freut euch, oder? Und also, was ich hier einfach deutlich machen möchte, ist, die Zukunft beginnt sich durchzusetzen mit dem Kommen von Jesus Christus. Und wenn ihr das vielleicht mal neu lest, wenn ihr die Evangelien lest, also vielleicht gehen euch Welten auf. Sämtliche Gleichnisse, da geht es ums Reich Gottes. Ich vergleiche das Reich Gottes mit. Und Jesus hat sich schon im Mund fusselig geredet wegen alter Frau und junger Frau. Dass die Leute anfangen, umzudenken, anders zu denken, durchzudenken, weiterzudenken, durch den Horizont hindurchdenken und merken, was ist hier und heute bereits Realität. So, und jetzt kommen wir zu dieser Folie und die ist natürlich jetzt ganz entscheidend, nämlich, was heißt denn diese Perspektive jetzt, das habt ihr auch in euren Unterlagen, was heißt denn diese Perspektive jetzt für euch als Gemeinde, für dich als persönlicher Christ, Christin, für mich, was ist die Bedeutung? Und hier ist jetzt mal eine ganz, 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 ganz schöne Stelle, gehört zu meinen Lieblingsstellen im Neuen Testament, in Hebräer 6. Und daher komme ich auch mit meinem Begriff, den habe ich vielleicht geprägt in diesem Zusammenhang, hier im Blick auf Reich Gottes, der Begriff der Kostproben. Und der Zusammenhang in Hebräer 6 ist eigentlich nicht so günstiger Zusammenhang, denn es geht um so Menschen, die den christlichen Glauben verlassen haben. Und der Hebräerbriefschreiber, der führte Klage ins Feld und es tut ihm sehr, sehr leid, denn, sagt er, und beschreibt damit eigentlich, was heißt es, als Christ zu leben. Und das würde ich gerne mal kurz zitieren hier. Hebräer 6, Verse 4 bis 6. Ich lese da mal einen Auszug. Denn sie haben doch schon die Gaben des Himmels gekostet, geschmeckt und den Heiligen Geist empfangen. Sie haben erfahren, wie zuverlässig Gottes Wort ist und haben schon die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken. Das ist das Phänomen. Als Gemeinde, du auch ganz persönlich in deinem Leben, die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken. Und der Paulus sagt, Reich Gottes besteht nicht in vielen Worten, so wie Parteiprogramme, sondern in Kraft. 1. Korinther 4. Ihr habt das alles in euren Unterlagen, deswegen sage ich immer so schnell mal die Bibelstelle auch, vielleicht für diejenigen, die das jetzt einfach auch via Internet dann vielleicht noch so zu hören kriegen. Aber merkt ihr jetzt, was Leben als Christ, Leben als Gemeinde bedeutet? Es ist ein Leben von vorne her. Wenn ihr diese Folie anschaut, wir leben in dieser vergehenden und vergänglichen Welt. Aber es ragt diese Dimension vom Reich Gottes, ragt hinein ins Hier und Heute. Und diese Welt, die sichtbare Welt, das ist eine Strichelinie, ist mit Jesus Christus durchlässig geworden. Aber was wir erleben, sind Kostproben. Und das ist ganz wichtig, Kostproben sind noch nicht das Ganze. Und deswegen sind wir ganz oft auch so auf dem Schlingerkurs und wissen manchmal auch gar nicht so richtig, und was ist jetzt genau? Und da bin ich nicht erhört worden, aber dann gibt's Sachen, da habe ich vielleicht einmal gebetet und plötzlich, dack, ergibt sich das? Und man steht nur noch Kopf und fragt sich, wie kommt denn das? In dieser Zwischensituation können wir manches nicht richtig einordnen und manches sehr wohl gut einordnen. Und manches, da wird man von Sehnsucht verzehrt und fragt sich, ja, warum denn nicht ein bisschen mehr Kostproben, Herr Jesus Christus? Oder? Und jetzt von dieser Sichtweise her, dieses schon jetzt, aber noch nicht ganz und dieses Überraschende, das ist so, weil diese beiden Dimensionen ineinander greifen. Die passen nicht richtig zusammen, aber wir leben in diesem Kraft- und Spannungsfeld. Und dort gehört zu unserem Leben dazu, dass wir das Bild von der alten Frau und jungen Frau trainieren. Auch heute Morgen. Nur mal schnell zum Bewusstmachen, ihr sitzt hier nicht in der Vortragsveranstaltung. Obwohl es sich so anfühlt. Da redet einer und du sitzt da. Entschuldigung. Genau. Aber jemand hat mal sehr gut gesagt, Gemeinde ist das Schaufenster des Reiches Gottes. Du bist da nicht ganz drin, stehst schon draußen, aber schmeckt auch schon. Zum Beispiel in einer Konditorei. So. Merkt ihr so dieses, oder man ist in der Konditorei und würde gern wissen, was ist eigentlich noch hinten im Lager? Oder? Und das ist so unser Spannungsfeld. Ja, vielleicht auch das noch. Also das sieht jetzt sehr statisch aus, aber ihr seht diese Pfeile. Ihr seid hier Brückenkopf vom Reich Gottes, nichts anderes. Und das ist wahnsinnig viel. Hier in der Innerschweiz, Hofkriez. Wenn man irgendwo Jesus Christus finden kann, dann merkt man vielleicht im Wald ein paar Hinweise, dass da ein Schöpfer ist, aber wirklich begegnen kann man ihm hier, in eurer Mitte. Und jetzt bin ich eigentlich an der Stelle, dass ich sage, jo, jetzt lade ich euch ein, ihr könnt mir gerne Mail schreiben, nur ein Stichwort Reich Gottes, dann schicke ich dir das Manuskript. Und diese Sicht hat jetzt ganz viele Konsequenzen im Blick auf ganz viele Lebensbereiche als Christen. Also, das Thema Christwerden erscheint plötzlich in einem neuen Licht. Es kann nur Herrschaftswechsel sein. Ich habe das ganz früher als sehr, sehr bedrohlich gefunden, weil meine geistliche Mama, so als ich 19 war, die hat mir als junger Christ immer gesagt, ja, Jesus will nicht nur dein Heiland sein, sondern dein Herr. Und das habe ich immer so ein bisschen bedrohlich dann auch gefunden, oder? Aber er ist mein befreiender Herr geworden. Das ist das Tolle. Dein Herr stellt dich auf einen Boden der Freiheit. Was heißt also Christ werden? Was heißt von neuem geboren werden aus einer Reich Gottes Perspektive? Oder was bedeutet es, wir sagen dem ja auch stille Zeit zu machen, mit dieser Perspektive, in diesem Bewusstsein? Da passiert eine ganze Menge. Du hockst nicht einfach über einem Geschichtsbuch und beäugst da schwarze Buchstaben. Aber ich kann das jetzt alles nur so ganz kurz antippen. Oder evangelistisches Engagement. Du bist Repräsentant, Repräsentantin dieser Dimension und deswegen dein Angebot an jemanden außerhalb vom Reich Gottes. Du, ich würde dir gerne mal Spitze des Speck durchs Maul ziehen. Wie wäre es mit einem Stück Himmel? Nicht der ganze Himmel, aber ein Stück Himmel, oder? Also Einladung zum Christwerden ist, auf Tuchfühlung gehen, riechen, aber auch zubeißen, schmecken, also kauen, erleben, merken, über die Schwelle treten, Christ werden, mehr sehen. Das ist die beglückende Message, wenn du dich evangelistisch engagierst. Und du hast vieles im Rucksack. Wer dir begegnet, ist zu beglückwünschen. Der begegnet einer Repräsentantin, einem Repräsentanten des Reiches Gottes. Oh, da gibt's auch sagenhafte Stellen, wo Jesus seinen Jüngern ihr Rückgrat stärkt. Und wenn man euch nicht hören will, dann geht ihr weiter und sagt den Leuten, wir ziehen jetzt weiter, aber das Reich Gottes ist euch nahe gewesen. Bedenkt, was ihr versäumt. Hier ist ein Repräsentant vom Reich Gottes. Also versteht ihr, diese ganze Mentalität, diese ganze Haltung, die sehr dazu beiträgt, uns auch das Rückgrat zu stärken. Nicht im Sinn von stolz werden, aber aufrecht leben zu dürfen. Als Christ, als Christin. Ja, gut. Jetzt nur noch ein paar ganz kleine Aspekte zum Bereich Gemeinde. Ich tippe das nur an. Also wenn wir nur mal darauf den Blick richten, Gemeinde mit Reich Gottes Perspektive. Hier gewinnt zum Beispiel das ganze Thema, wie verhalte ich mich als Christ? Man sagt ihm ja so Ethik. Also eine Reich Gottes orientierte Ethik Wie funktioniert das mit Sex außerhalb der Ehe zum Beispiel? All diese Themen, über die man sich ja unglaublich streiten kann. Der Paulus sagt, der Wille Gottes ist das Zielbezogene. Das ist interessant. Und all diese Nachfolgethemen mit einer Reich Gottes Perspektive. Da ist nämlich die Frage, willst du leben wie alle schon seit Jahrhunderten, genauso grau und verstaubt? Wie alle leben? Ist das deine Perspektive? Nichts Neues gibt's? Oder willst du innovativ leben? Nach vorne orientiert. Die Chancen der Offenbarung der Heiligen Schrift. Das macht einen Unterschied. Wie ist da meine, wie ist da deine, wie ist da unsere Haltung? Oder auch das ganze Thema Heilung. Tippe ich nur an. Heilung mit einer Reich Gottes Perspektive. Das ist ein ganz, ganz, ganz guter Weg. Ich selber mache gerade eine Weiterbildung in Sachen körperliche Heilung. Ist sehr, sehr spannend. Und dort hilft sehr diese Reich Gottes Perspektive. Zum zuversichtlich sein, aber auch zum diese Reich Gottes Haltung auch bewahren und ernst nehmen. Deswegen passt das nicht, du musst nur richtig glauben, dann müsstest du nicht mehr krank werden. Nein, das wäre Realität hier. Aber das gibt's nicht, das sagen ja auch manche Christen, das tönt nach uraltem kalten Kaffee. Aber was heißt Thema Heilung in diesem Feld hier? Das gibt unglaublich viel Orientierung. Lobpreiszeit mit einer Reich-Gottes-Perspektive, das macht den Unterschied. Wir sind kein Chor, oder? Wir singen nicht, weil das Spaß macht, sondern wir singen auch dem entgegen, der bereits auch in unserer Mitte ist. Und das ist wieder dieses alte Frau, junge Frau, das sich vor Augen zu behalten. So, also jetzt muss ich hier die Kurve kriegen. Aber eben, ich habe euch ja angeboten, ich schicke euch gern das Manuskript. Genau, die Zeit ist auch abgelaufen. Ich möchte euch jetzt noch, ich lese euch jetzt gerne noch ein Gleichnis. Und das ist das, das habe ich in einer Buchrezension 1990 gelesen. Das ist aus einem sensationellen Buch, das schon längst vergriffen. Aber ich habe es eingescannt und es elektrisiert mich bis heute. Und zwar, das habt ihr nicht in euren Unterlagen, das lese ich euch jetzt vor. Und ich bitte euch, einfach mal aufzuschauen, da mitzudenken, das mal wahrzunehmen. Und das hat mich damals absolut elektrisiert. Titel lautet, christliche Ethik ist Hahnenschrei-Ethik. Dieser Autor sagt, wenn der Hahn kräht, wird es morgen. Wenn der Hahn nicht kräht, ist entweder der Morgen noch nicht da oder mit dem Hahn stimmt etwas nicht. Ich habe den Eindruck, dass mit den Hähnen und Hennen im Hühnerstall der christlichen Gemeinden heute eine Menge nicht stimmt. Sie bemerken den kommenden Morgen nicht. Der kommende Morgen. Sie treten nicht durchs Loch nach außen. Sie fliegen nicht auf Pfähle und Pfosten, um den Morgen anzukrähen und die Menschen im Dorf zu wecken. Weil es doch Tag wird. Die einen hocken auf ihren Stangen und schlafen. Sie meinen, jetzt genau zuhören, sie meinen, es müsste schon vor Anbruch des Morgens taghell sein, um Anlass haben, die Stimme zu wetzen. Die anderen sind zwar wach, aber sie hocken nur da und putzen ihr Gefieder. Als sei davon schon je ein Mensch wach geworden, um den Morgen zu begrüßen, dass ein Hahn oder Huhn im Stall seine Federn putzt. Und dann gibt es da welche, bei denen ist jedes Zeitgefühl für Morgen und für Abend und Morgen abhanden gekommen. Sie streiten nämlich auf der Stange um den besten Platz und hacken aufeinander los. Und wer etwas von Hühnern kennt, der weiß, dass so etwas nur bei Anbruch der Nacht passiert, wo man sich nämlich einen guten Schlafplatz erkämpfen will. Wenn im Stall gegackert, geflattert und gehackt wird, bricht die Nacht herein. Das weiß der Bauer und legt sich schlafen. Vom Streit der Christen ist die Welt noch nie aufgewacht. Im Gegenteil, solcher Streit ist das untrüglichste Indiz dafür, dass kein Grund besteht, aufzumerken und sich auf die letzte Frist gefasst zu machen. Um zu wissen, was das heißt, muss man begriffen haben, dass der Tag naht. Der Tag ist aber in der Bibel die Wiederkunft und Ankunft des Herrn oder des Reiches Gottes im Vollsinn. Christen, die aufstehen vom Schlaf, weil sie wissen, was die Stunde geschlagen hat, werden darüber schön. Sie krähen voll Freude, sie singen voller Lust, sie tun das Gebotene mit Leidenschaft und sie beten voller Erwartung auf das, was kommt. Doppelpunkt.